für deinen Input am Anfang. Ich finde, das ist so diese, auch eine ganz tiefe Sehnsucht in meinem Leben, dass ich echt bin, ja, und dass nichts Übertünchtes ist in meinem Leben, was dann toll aussieht nach außen, und wenn man dann so ein bisschen kratzt oder was reinfüllt, dann bäh. So, und ich denke, dass vielen von uns das so geht, diese Sehnsucht, dass wir lauter so ganz durch und durch echt sind. Und ich fand auch, danke für dein persönliches Beispiel, da hast du dich echt so auch verwundbar gemacht. Und das ist es auch so ein bisschen, worum es unter anderem geht in dem, was ich uns mitgebracht habe heute Morgen, dieses Zerbrochensein, Echtsein, dass das, was in uns ist, so rausfließen kann. Genau. Ich, Holle Schenks, mein Name, ich bin jetzt mal ganz treu und stelle mich noch mal kurz vor. Ich lebe in Altensteig mit meiner Familie, bin Mitarbeiterin bei Jugend mit einer Mission. Mein Mann ist heute mit, der Neil. Und die jüngste Tochter, Emma, und ich freue mich immer sehr, wenn wir auch als Familie hier sind, weil ich spüre euren Duft und der macht einen Unterschied. Ich möchte gerne anknüpfen an das Thema von letzter Woche, der Duft. Es ging um Duft und das beschäftigt mich auch immer noch. Duft ist ja auch etwas, was wir nicht, was ist jetzt das deutsche Wort, faken, sagen wir im Englischen. Wir können Duft nicht vortäuschen. Also es gab schon Zeiten, vor vielen hundert Jahren habe ich mal so, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt, so an den Königshäusern und so, früher haben die Leute sich ja nicht so gewaschen, ne? Und auch die Haare ewig nicht gewaschen, es muss ein Duftgeruch gewesen sein. Aber was man gemacht hat, ist, man hatte so Kratzer, mit denen man sich immer gekratzt hat, da wo die Tierchen gekrabbelt sind, und man hat sehr viel Parfüm benutzt. Also immer draufschütten, um quasi diesen eigenen Mief zu übertünchen. Finde ich ein interessantes Bild. Vielleicht spricht es den einen oder anderen an. Lieber waschen und den eigenen Duft wirken lassen, als immer nur Parfüm drüber und tünchen, damit es irgendwie gut aussieht. Duft, der Duft unseres Lebens, auch im Zuge dieser Corona-Zeit, habe ich ja darüber gesprochen, dass wir so diese Aerosole sichtbar machen können. Also das, was aus uns rausfließt, ist unsichtbar, aber wirksam. Das, was ich und du, was wir tragen als Duftsubstanz in unserem Leben, ist unsichtbar, aber sehr wirksam. Und ich hatte euch entlassen mit der Frage, nach was möchtest du denn gerne duften, wenn du dir das mal so überlegst. Was für ein Duft oder welche Duftnoten sollen, wünschst du dir, dass aus deinem Leben rausfließen? Ich habe mir da selber nochmal Gedanken gemacht, auch so zu Hause, und habe gedacht, so, das Erste, was mir so eingefallen ist, vielleicht habe ich das auch letztes Mal schon gesagt, ist so Hoffnung. Ich möchte ein Mensch sein, dass wo immer ich hinkomme, im Englischen gibt es so ein schönes Wort, das heißt to ooze, das heißt, dass das so rausfließt, ja, dass aus meinem Leben Hoffnung, Zuversicht rausfließen, Annahme, das sind so ein paar Sachen. Und natürlich die Gegenwart des Herrn, aber das ist so ein Begriff, den müssten wir mal so ein bisschen füllen, ja, was das eigentlich bedeutet. Licht unter anderem. So, ich lese euch nochmal den Vers vor von letzter Woche, einfach weil er cool ist. 2. Korinther 2, die Verse 14 bis 16. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Duft seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Das ist der Knaller, ja. Also der Duft seiner Erkenntnis an jedem Ort, wohin wir gehen, durch uns offenbart. Das ist ja auch das Coole an Duft. Weißt, man duftet eben nicht nur morgens im Gottesdienst oder im Zoom-Call. Hallo an alle Zoomer übrigens. Sondern der Duft deines und meines Lebens ist immer präsent, egal wohin wir gehen. Wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Ich finde es richtig krass, dass dieses Duften unseres Lebens polarisiert. Das ist mal so ein erster Punkt, den ich heute Morgen machen möchte. Dein und mein Duft machen einen Unterschied, aber nicht immer nur nett. Ja, der Duft der Erkenntnis Jesu polarisiert und wird polarisieren. Und da gehört auch dazu, dass wir Ja sagen dazu. Und dieser Duft der Erkenntnis Christi, wie das hier im Neuen Testament steht, der an jedem Ort offenbar wird, da gibt es eine Stelle aus dem Alten Testament, die ich euch gerne am Anfang mitsagen wollte. Da steht, an zwei Stellen gibt es das, einmal im Jesaja 11, die Vers 9b und dann Habakuk 2, Vers 14. Die Erde wird voll sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser den Meeresboden bedeckt. Dieser Vers, der hat mich beschäftigt diese Woche, als ich über dieses Thema nachgedacht habe. Und ich habe ohne Witz immer so gedacht, okay, das wird irgendwann kommen, dann kommt der Herr Jesus vom Himmel und er macht so buff und dann plötzlich ist die ganze Erde so voll mit seiner Erkenntnis, das wird so übernatürlich vom Himmel passieren. Diese Woche saß ich so im Auto, denke so nach und plötzlich dachte ich, halte mal, man kann das auch anders sehen, nämlich, dass der Duft seiner Erkenntnis durch dich und mich und durch all die Millionen von Menschen, die Jesus lieben auf der ganzen Welt, dass dieser Duft zunimmt und durch diesen Duft, den wir verströmen, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt. Wie Wasser das Meer bedeckt. Und es gibt so viele Menschen heutzutage, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen auf der ganzen Welt. Und das ist fantastisch. Und ich will es einfach uns Deutschen nochmal sagen. Es gibt chinesischen Lobpreis, der wunderbar duftet. Es gibt viele Menschen in Japan, die den Herrn Jesus von Herzen lieben. Es gibt sehr viele wunderbare Leute, die zu unserer Familie gehören in der arabischen Welt. Lobpreis in Arabisch ist, rührt mich zu Tränen. Und ich weiß nicht, kennt ihr dieses Lied, The Blessing? Könnt ihr mal so Hand hochheben, wer da schon irgendwie dran gerochen hat an dem Lied? Das ist ein Lied, was erst Ende letzten Jahres geschrieben wurde von Elevation Worship, glaube ich. Und dann haben Anfang des Jahres, also so ungefähr zur Corona, also wir hatten ja dann diesen Gebetstag für Deutschland, da hat das Gebetshaus Augsburg das ins Deutsche vertont. Das war, glaube ich, zwischenzeitlich in den ersten Top 10 YouTube-Klicks. Also der Herr segne dich, wer es noch nicht angehört hat, bitte hört es euch an, super cool. Und was jetzt passiert ist, ist, dass dieses Lied, ein Land nach dem anderen nimmt dieses Lied, und Christen unterschiedlicher Gemeinden singen das über ihrem Land. Bitte googelt das mal, The Blessing, und dann könnt ihr fast schier in, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Sprachen euch das anhören. Auf Arabisch und auf Chinesisch und The Blessing für afrikanische Länder in irgendwelchen Dialekten. Und es ist immer das gleiche, der gleiche Text, der aaronitische Segen. Und da verbreitet sich ein Duft weltweit, der die Erde füllt und immer mehr füllt. Und Leute erkennen den Herrn. Das ist richtig, richtig toll. Gleichzeitig passiert diese Polarisierung. Da erzähle ich euch jetzt eine kleine Story. Die hat mal ein bekannter Redner erzählt. Also er geht so die Straße lang und plötzlich, und jemand rempelt ihn, irgendein wildfremder Mensch, rempelt ihn an. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus Versehen war oder ob es ein enges Gedränge war oder so. Also passiert diese Anrempelung, kurzer Augenkontakt und dann sagt der andere, Scheiß Christ. Und ich dachte so, was für eine tolle Geschichte. Dieser andere Mensch ist in den Duft seines Lebens reingekommen durch diese Anremplung. Der hat sofort, der hat gewusst, das ist ein Christ und ich finde den doof. Ja, vielleicht war das einer, der ein bisschen im Okkultismus drin war, das wissen wir nicht. Aber unser Duft wird wahrgenommen, ohne dass wir den Mund aufmachen. Und ruft Reaktionen hervor. Wie bei unserem Herrn Jesus, der in irgendeine Gemeinde kommt, es war Kapernaum, ich weiß nicht, relativ am Anfang, läuft in diese Gemeinde rein, um irgendwie zu predigen. Und was passiert? Einer fängt einfach an zu schreien. Was machst du hier, Jesus? Der hat ihn erkannt. Sein Duft, das, was aus seinem Leben floss, ist, haben die Leute wahrgenommen. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Hat irgendjemand zufällig sich Gedanken darüber gemacht, wie du duften möchtest? Oder wenn du, wenn du einfach mit einem Satz oder einem Wort einfach mal sagen könntest, nach was möchtest du denn duften, wenn du so ein paar Wünsche offen hättest? Einfach mal sagen. Nach der Ewigkeit, hat einer gesagt.
Ich möchte danach duften, dass die anderen merken, dass sie angenommen sind.
Ja.
So wie Gott uns annimmt.
Ja. Also hier, ich möchte danach duften, dass Menschen sich angenommen fühlen. So wie Jesus uns angenommen hat, dass Menschen sich angenommen fühlen. Ja. Noch irgendjemand? Du möchtest duften danach, dass Leute erkennen, dass du Christ bist. Ja, ja. Nach Wahrhaftigkeit. Ja, dass man nichts verstecken muss, dass man immer und überall offen sein kann. Wahrhaftigkeit. Auch im Geschäft besonders. Noch jemand, der die... Nach Barmherzigkeit. Mhm. Noch?
Ich wünsche mir, dass ich rede nach Hoffnung, dass es mehr gibt, als das hier auf dieser Erde, was schon schön ist, aber dass es mehr gibt.
Ja, ich wünsche mir, dass ich rieche nach Hoffnung, dass es mehr gibt, als das, was wir hier auf der Erde sehen, dass es einfach mehr gibt. Bisschen Ewigkeit auch drin, ne? Freiheit und Freude und Annahme. Dass Menschen erkennen, dass wir durch Jesus frei werden und frei sind und Freude empfinden. Also ich wiederhole das für unsere erweiterte Gemeinde. Noch Duftwünsche? Ich möchte nach Liebe duften, besonders für die Menschen, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Wow. Wow. Möchte noch jemand? Herr Jesus, danke, dass... der Duft deiner Erkenntnis und der Duft deiner Gegenwart schon auf uns ist. Und du hörst all die Wünsche, die Sehnsucht, die wir haben, wie unser Leben duften soll, Herr. Und du siehst auch all die unausgesprochenen Wünsche und Sehnsüchte, auch von unseren Lieben, die jetzt über Zoom zuhören. Und Herr, ich danke dir, dass du in uns das Wollen schaffst und das Vollbringen. Und dass diese Wünsche schon von dir kommen. Und dass wir im Prozess sind, Herr, dass das geschieht in unserem Leben. Amen. Also, noch eine Frage an euch. Im Alten Testament, was hat denn da geduftet? Oder gibt es da Geschichten von Duft und Geruch und so? Fällt da irgendjemandem was ein? Was hat denn besonders im Alten Testament gerochen für Gott? Ja, genau. Also ich wiederhole mal für die, die durch deinen Mundschutz nichts gehört haben. Im Alten Testament kommt es ganz oft vor, dass Gott sagt, das ist ein Wohlgeruch oder ein lieblicher Geruch für mich, wenn es um Opfer geht. Sorry, also es ist halt einfach so. Ja, ich hätte jetzt lieber, wäre vielleicht schöner, wir hätten irgendwas so Einfacheres da gefunden. Aber es sind tatsächlich die Opfer im Alten Testament, die geduftet haben und für Gott ein Wohlgeruch waren. Und die Dinge, die im Alten Testament beschrieben werden, sind ja immer so ein Schatten auf oder ein Vorläufer von dem, wie es heute ist. Ich mache die Übertragung nachher. Einfach zwei, drei Gedanken zu Opfern. Punkt 1, Opfer kosten. Ausrufezeichen. Im Wesen eines Opfers ist es, dass es uns etwas kostet. Entweder ich kaufe dieses Tier und bringe das dahin oder die Erstlinge von meiner Ernte, also es gibt dann dieses Erntedankfest, oder ich bringe Geld hin oder einen Kuchen oder irgendwas. Ich gebe etwas, was mir etwas wert ist, als Opfer und Geschenk. Opfer kosten. Darum steht zum Beispiel auch im Alten Testament, also wenn du sollst ein Tier bringen regelmäßig, dann bitte bring nicht das, was verkrüppelt ist, was du sowieso nicht willst, ja, oder was so minderwertig ist, bring ein gutes Tier ohne Fehler, was dich etwas kostet. Interessant ist auch im Alten Testament, dass es so ganz, ganz viele verschiedene Opfer gibt. Ja, wer von euch schon mal die Bibel durchgelesen hat oder sie auch studiert, wird das feststellen. Es gibt Heilsopfer und Sündopfer und Feueropfer und Schwingopfer und Hebopfer und alle möglichen Opfer, die darauf auch hinzeigen, es ist nicht nur ein kleines Ding, sondern der Begriff Opfer bringen ist sehr breit und kann ganz unterschiedliche so Motive haben. So, was ist denn das zweite? Der zweite Punkt im Alten Testament, wenn es um diese Opfer geht, ist, dass sie nicht nur etwas kosten, sondern dass sie regelmäßig gegeben wurden. Immer wieder Dankopfer, immer wieder Ernteopfer, immer wieder Opfer gebracht, gehorsam gewesen, getan, hingegeben. Und der dritte Punkt, den ich richtig, richtig gut finde, ist, dass im Wesen eines Opfers, was für Gott gut riecht, ist, dass es freiwillig ist. Also es ist ein Gebot und dem gehorcht man, aber man gehorcht freiwillig. Und das Wort freiwillig, ich habe das mal auseinandergenommen und habe zwei Wörter draus gemacht. Frei, wir sind frei. Und weil wir frei sind, können wir willig sein. Und das ist für mich so ein tiefer Wesenszug von Gehorsam. Echter Gehorsam, echte Opfer kommen aus einem freien Leben, aus einem freien Herzen und werden willig gebracht, weil ich das will. Nicht, weil ich muss. Ein Teil des Opfers im Alten Testament war was ganz Besonderes, das war so ein Salböl, mit dem das Allerheiligste gesalbt wurde. Und da gibt es, ich sage euch mal die Stelle, für die, die das gerne nachschlagen wollen. 2. Mose 30, Vers 23. Da gibt Gott ein Rezept für ein Duftöl, das ihm gefällt. Und eine Zutat von diesem Duftöl war von selbst ausgeflossene Myrrhe. steht da. Also man nehme so und so viel von Zimt und das und das und das. Aber ein großer Bestandteil von diesem Duftöl, was Gott gefällt, war freiwillig ausgeflossene Myrrhe. Das ist etwas, was nicht rausgeflossen ist aus Druck. Ja, oder ich muss das jetzt, oder was denken die Leute, dann mache ich das, sondern das ist etwas, was freiwillig aus deinem und meinem Leben fließt. Myrrhe ist auch so ein bisschen verknüpft mit Leiden, da komme ich vielleicht gleich noch ein bisschen drauf. Das sind so ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, wenn es um Duft geht. Das ist ein Wohlgeruch vor dem Herrn, den ich regelmäßig bringe, den ich nicht nur theoretisch bringe, sondern praktisch zu ihm etwas schenke, etwas gebe, regelmäßig, es kostet mich was und es ist als freier Mensch gebe ich das meinem Gott. So. Was opfern wir denn im Neuen Testament? Also, was ist die nächste Stufe? Wir geben keine Schafe und Rinder mehr, sonst würde es hier jeden Sonntag eine große Schlachtung geben vorm Haus. Ja. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen Römer 1. Wer kennt zufällig, das ist so ein ganz bekannter Vers. Weißt du es? Die Opfer, das Opfer, was wir im Neuen Testament dem Herrn bringen, Römer 12, Vers 1, ist wir selbst. Wir selbst sind das lebendige Opfer, was sich auf den Altar packt und immer wieder draufpackt und immer wieder draufpackt. Und Luther sagt, das Schlitzohr kriecht immer wieder runter, dann lege ich es wieder drauf. Im Neuen Testament sind diese Opfer ist unser Leben. Meine Kraft, meine Energie, mein Denken, meine Zeit, mein Geld, meine Rechte, mein, wie ich rede, mein whatever, ja? Das soll auf den Altar, denn der Herr ist ziemlich deutlich, sogar schon im Alten Testament, er sagt eigentlich, Psalm 50, 7 bis 14, ich brauche eure Tiere nicht. Denkt man ja nicht, dass ich jetzt Boxblut so toll finde und irgendwie abfahre auf die Sachen, die ihr mir hier geben könnt. Die sind nur ein Mittel, um ein Herz, eine Herzenshaltung zu zeigen. Und dann sagt er im Psalm 50, Vers 14, wer Dank opfert, der ehrt mich. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Diese ganze Opferei, gut, es sind einmal die Sündopfer, da haben wir jetzt das eine große Opfer, das ist der Herr Jesus, wir müssen es also nicht mehr opfern. Was wir jetzt opfern, ist, ich kann viele Punkte nehmen, ich nehme jetzt nur den einen, ist Dank. Toda steht da im Hebräischen. Ich habe es nachgeschlagen und da steht was super Interessantes, was dieses Wort unter anderem auch bedeutet. Es bedeutet nämlich Danklied, Dankchor, Loblied. Toda, also diese Form von Dank, hat ganz viel mit Singen zu tun und mit gemeinsam Singen und dem Herrn das Dankbarkeit ausdrücken. Jetzt, wenn tolle Sachen passieren in unserem Leben und es gerade mal super läuft und irgendwas Schönes passiert, dann ist es, dann vergessen wir oft zu danken, ja, dann, aber manchmal danken wir dann auch. Dann ist es auch relativ einfach. Was aber ist mit den Zeiten, wenn es schwer ist? Wenn ich leide? Wenn Verluste da sind, Unsicherheiten? Wenn ich unerfüllte Wünsche habe und es auch nicht irgendwie danach aussieht, als wenn die sich erfüllen würden? Was ist, wenn wir bedrängt sind, wenn wir Gottes Führung nicht verstehen? Und ich glaube, jeder von uns hat viele Geschichten davon, weil wir immer Gründe haben, entmutigt zu sein. Wenn ich jetzt hier rumgehen würde und fragen könnte, hast du ein paar Gründe, entmutigt zu sein? Ich wette, Jeder von uns hätte welche, also ich auch. Hast du Gründe, zynisch zu sein und sarkastisch? Ja, klar. Hast du Gründe in deinem Leben, negativ zu sein und negativ zu reden? Aber sicher. Hast du Gründe, Hoffnung aufzugeben? Oder gibt es gute Gründe, dass du auch mal ein bisschen gerne Verantwortung schiebst? Also ich auch, also es sind die anderen, es sind die Umstände, es ist dies, es ist das, nur ich nicht. All diese Dinge, da haben wir gute Gründe dafür. Aber wir haben auch viele, viele Gründe für Dankbarkeit. Und ich möchte euch einen Vers, der jetzt wirklich wichtig ist, wenn ihr den mitnehmt, Schalabanda, gut. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da steht, und das ist ein Vers, den gibt es in vielen Ausführungen im Neuen Testament, da geht es um Dankbarkeit. Und da steht, ich lese den jetzt tatsächlich mal richtig vor, ist auch nicht sehr lang, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich habe diesen Vers wirklich sehr lange falsch gelesen. Ich sage euch mal, wie ich ihn gelesen habe. Sagt für alles Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es gibt Sachen in meinem Leben, für die bin ich nicht dankbar. Und zum Glück müssen wir das auch nicht. Ja? Bitte jetzt nicht hören aus dieser Predigt und dann so diese Christen werden, die so ein bisschen religiös, komisch, so für alles danken, auch für den größten Mist, der passiert. Oder für Sachen danken, die nicht passieren, die eigentlich gut wären, versteht ihr? Aber das sagt ja der Vers überhaupt nicht, sondern der sagt, wir sollen in allem dankbar sein. In deiner Situation, die unterschiedlich schwer und leidvoll sein kann, müssen wir diese Situation nicht schönreden. Das ist ja so toll, ja, hier am Kreuz zu hängen. Wow, danke. Nö. Sondern wir dürfen schon in unseren leidvollen Situationen auch klagen und das benennen. Aber dann geht es darum, in diesen Situationen Dankbarkeit zu üben. Und das ist der Moment, wo diese Alabasterflasche, von der wir es letzte Woche hatten, krack, krack, krack macht, ja, und zerbricht. Wenn ich sage, Herr, also vielleicht aus meinem Leben, das ist jetzt wirklich lange her schon, ich war 13, als mein Vater gestorben ist, sehr plötzlich. Und ich bin erst später dann in eine Beziehung mit Jesus gekommen. Aber also meine erste Reaktion war interessanterweise, obwohl ich mit 13 noch gar nicht Christ war und Jesus gar nicht nachgefolgt bin, nicht so wirklich an Gott geglaubt habe, als er gestorben ist, habe ich meine Faust geschüttelt, habe gesagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Ganz typisch, ja? Also, wir folgen ihm nicht, wir gehorchen ihm nicht, dann passiert was Blödes, dann ist er schuld. Ich bin nie an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, danke Herr, dass mein Vater gestorben ist. Versteht ihr? Aber ich kann sagen, Herr, danke, dass du da warst. Danke, dass du mich nicht allein gelassen hast. Danke, dass du mit mir geweint hast. Danke, dass du jetzt mein Vater bist, nochmal viel tiefer, als ich das vielleicht vorher erfahren habe. Danke, dass du mich versorgst. Danke. So, das bedeutet so ein bisschen in einer Situation dankbar zu sein und nicht unbedingt immer nur für eine Situation. In dieser Corona-Zeit, ne, ist ganz schön eine Drucksituation. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt eure Geschichten nicht. Ich weiß nicht, wer von euch auch krank war. Ich weiß nicht, wie es euch beruflich geht. Ich weiß nicht, wie es war für die, die Kinder zu Hause haben und die, wie sagt man das, beschäftigen, beeltern musste von morgens bis abends. Das sind ganz schön massive Drucksituationen. Und was passiert unter Druck? Also unter äußeren und Bedrängnis, da kommt raus, was drin ist. Blöderweise. Also das Gute und das, was nicht so toll ist. Aber es gibt uns so viele Gelegenheiten zu üben, Dankbarkeit zu üben in Situationen. Und ich glaube, also ich kenne Situationen in meinem Leben, wo ich so, die so leidvoll waren und so hart, ja, oder wo ich Gott nicht verstanden habe. Warum ist das passiert? Warum ist das nicht passiert? Wieso hast du nicht, wir haben so gebetet, wir haben alles richtig gemacht, wir haben jeden geistlichen Knopf gedrückt, den wir kannten, jedes geistliche Prinzip angewendet und es ist trotzdem nicht gekommen, was wir erwartet haben oder geglaubt haben. Und dann unter Tränen sich hinzusetzen und zu singen, die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Dann weint man wieder. Dein Erbarmen hört niemals auf. Oh, Herr, oh, Herr, oh, Herr. Es ist neu jeden Morgen. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr diese Situationen kennt. Das sind keine schönen Situationen, aber das sind die Situationen, wo der Duft von einem hingegebenen Leben rausfließt. Das sind die Opfer, die Gott gefallen. Wenn wir im Angesicht von Unmöglichkeiten singen. Es gibt so Dauerbrennerlieder, ja, auch im Kirchengesangbuch. Paul Gerhardt ist einer davon und andere, die Lieder geschrieben haben nach großen Verlusten. Und diese Lieder tragen einen Duft durch die Jahrhunderte. So nimm denn meine Hände und führe mich. Das ist so ein Lied, ja, als die Frau gerade gehört hat, dass ihr Mann gestorben ist. Und ich wünsche uns diese Opfer, die wir Gott bringen, an Dankbarkeit, echter Dankbarkeit, also nicht dieses komische religiöse, wo unser Herz nicht drin ist, echte Dankbarkeit, die schaffen einen Duft, den du und ich tragen. Und die öffnen, Psalm 50, der letzte Vers, wer Dank opfert, der ehrt mich und diese Leute sehen mein Heil. Es ist nämlich so. Unser Blick auf Situationen verändert sich. Auf einmal sehen wir Gottes Heil mitten in leidvollen Situationen. Lasst uns ein Volk werden, das dankbar ist. In allen Situationen. Könnt ihr mich kurz angucken? So. Ja? Ja? Üben, regelmäßig, das muss man sich immer wieder ergreifen. Danke, Herr. Es kostet. Lass uns Gott nicht irgend so was Halblebiges bringen, damit Leute sehen, oh, ja, die hat ja oder der hat jetzt da was gebracht und wir wissen genau, das war jetzt eigentlich nichts wirklich. Lass uns in unseren Herzen Gott Opfer bringen, die ihm gefallen, die wirklich uns was kosten und die aus unserer Freiheit kommen. Ich bin frei und ich bin willig. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Worship-Anbetungslied ihr, wo sind denn unsere Anbeter hier? Was kommt denn als nächstes? Was hattet ihr so? Ruf, ja. Nein, ist wunderbar. Ich möchte uns nur nochmal sensibilisieren, auch für die Lieder, die wir hier singen. Lasst uns unser Herz da reinlegen. Ja, lass es uns meinen, ihm Dank geben und duften. Ist gut. Amen.